Unser Predigtext steht Markus 16, Vers 1 bis 8. Und da der Sabbat vergangen war, kauften Maria Magdalena und Maria des Jakobus Mutter und Salome Spezerei, auf dass sie kämen und salbten Jesus. Und sie kamen zum Grab am ersten Tag der Woche, sehr früh, als die Sonne aufging. Und sie sprachen untereinander, wer wälzt uns den Stein von des Grabes Tür? Und sie sahen auf und wurden gewahr, dass der Stein abgewälzt war, denn er war sehr groß. Und sie gingen hinein in das Grab und sahen einen jungen Mann zur rechten Hand sitzen, der hatte ein langes weißes Kleid an, und sie entsetzten sich. Er aber sprach zu ihnen, entsetzt euch nicht. Ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden, er ist nicht hier. Siehe da die Stätte, wo sie ihn hinlegten. Geht aber hin und sagt seinen Jüngern und Petrus, dass er vor euch hingehen wird nach Galiläa. Da werdet ihr ihn sehen, wie er euch gesagt hat. Und sie gingen hinaus und flohen von dem Grab, denn es war sie zittern und Entsetzen angekommen. Und sie sagten niemand etwas, denn sie fürchteten sich. Herr, gib uns eine ganz feste Überzeugung über deinen Todessieg. Amen. Da wird also erzählt, dass die Osterbotschaft Entsetzen verbreitet. Das ist bis heute so geblieben. Ich möchte Ihnen zu Beginn von einem neuen Dokument nur ein paar Dinge lesen, das ich vor kurzem erhalten habe. Aus einer Familie in der Sowjetunion befanden sich folgende Familienangehörige im sowjetischen Straflager, sie sind beheimatet in Chambul in Kasachistan. Jakob Petrovich Glasen, 47 Jahre alt, 5 Jahre Straflager in Stepnogorsk bei Zelenograd. Rudolf Davidovich Glasen, 41 Jahre alt, Krasnodar, im Lager Krasnodar zu 5 Jahren Straflagern im Primorsko-Achtarsk-Bezirk, Station Olinskaja. Ela Jakovleva Glasen, 34 Jahre alt, 2,5 Jahren Straflager im Lager Tscheljabinsk. Und ihre Zwillingsschwester Lisa Ivanovna Glasen, 34 Jahre alt, 2,5 Jahre Straflager ebenso in Tscheljabinsk. Nikolai Jakovlevich Glasen, 38 Jahre alt, 3 Jahre strenges Straflager, das sind jene Hungerlager in Schewtschenko im Gebiet von Gurjewsk. Alwin Petrovich Glasen, 40 Jahre alt, 3 Jahre verschärftes Straflager in der Stadt Ekibastus im Gebiet von Pavlodar. Und David Davidovich Glasen, 45 Jahre alt, 3 Jahre strenges Straflager im Lager Karaganda. Um der Auferstehungsbotschaft von Jesus willen. Das darf nicht laut werden. Sehen Sie, ich denke, wenn wir auf unsere Friedhöfe gehen und vor unseren Gräbern stehen, dann mag mancher denken, das ist ja klar, dass man Osterjubel singen kann, wenn das Grab leer ist, aber mein Grab ist voll. Bei mir liegt jemand drin, unter diesem Erdhügel. Ich verstehe, dass diese Frauen damals achtlos ihre Salbentöpfe stehen ließen, weil sie sich nicht mehr interessierten. Aber wir tragen heute Blumen noch an unsere Gräber, weil unsere Lieben eben noch drin liegen. Ich weiß nicht, ob wir dann wirklich die Auferstehungsbotschaft begriffen haben. Ob wir die Auferstehungsbotschaft so sagen können wie jene Familienangehörige der Familie Glasen in Duschanbe in Kasachistan, die es sagen, dass es ihren Zeitgenossen zum Ärgernis wird. Bei uns sagt man gerne, man muss die Osterbotschaft an die Wirklichkeit unseres Denkens anpassen. Das ist das Furchtbarste, was sie tun könnten. Die Osterbotschaft will unser Denken, unsere Erfahrung, unsere Meinung von der Wirklichkeit umstoßen. Und Gott, der Herr, will uns hier einen neuen Blick geben für die unsichtbare Wirklichkeit. Deshalb meine ich, dass die da drüben in der Sowjetunion ein bisschen besser das erfasst haben. Wenn sie sagen, das darf nicht mehr verkündigt werden, denn sie entreißen die Menschen der sowjetischen Wirklichkeit. Es gibt eine neue Wirklichkeit seit der Auferweckung Jesu von den Toten. Es gibt die Wirklichkeit des lebendigen Herrn Jesus, der lebt. Und das hat für uns eine ganz wichtige Bedeutung. Darüber möchte ich in drei Punkten zu Ihnen reden. Das Grab kann seine Beute nicht mehr halten. Das ist das Erste. Nochmal ein Zitat. In einer unserer Stuttgarter Zeitungen stand am Donnerstag so ein kleines Traktat im Loktalteil über die Bedeutung der Auferstehung. Und da will ich Ihnen drei Sätze draus vorlesen. Der Jahrhunderte hindurch für die Christen ungefragt geltende Glaube an die leibliche Auferstehung am dritten Tag ist für die Menschen unserer Gegenwart keine ohne weiteres befriedigende Antwort mehr. Die nichtchristliche Mehrheit der Zeitgenossen hat für diese Botschaft nur ein Kopfschütteln über. Und selbst die frömmsten Christen haben heute Mühe, den Inhalt der Auferstehungsbotschaft in eine nicht nur ihrem engsten Zirkel verständliche Sprache zu übersetzen. Also nicht nur heute müssen wir diesem Schreiber sagen, den Kopf schütteln. Ja, sogar die frömmsten Leute, die Freunde von Jesus, die waren entsetzt. Die haben das nicht begreifen können. Die Auferstehungsbotschaft, die geht keinem Menschen ins natürliche Denken ein. Die sprengt unser Denken. Die ruft unseren Widerstand hervor. Es kam sie Zittern und Entsetzen an. Ja, wer soll das begreifen können? Machen Sie sich bitte von dem Gedanken frei, als könnte man die Auferstehungsbotschaft begreifen, so wie man alle Nachrichten begreifen kann. Die Milch wird um 4 Pfennig teurer und was sonst für aufregende Nachrichten in unserer Welt passieren. Die Auferstehungsbotschaft ist eine Botschaft, die unser Denken nicht fassen kann. Sondern die Auferstehungsbotschaft ist überhaupt nur für Leute geeignet, die den Tod begriffen haben. Die ist nicht für jedermann. Sehen Sie, an den Tod gewöhnt man sich so leicht, dass man Salbentöpfe zum Grab trägt und dass man Tote mit Blumen ehrt, dass man ihr Gedenken hochhält, dass man weint in der Trauer, daran kann man sich gewöhnen an das Sterben. Man kann sich drein schicken. Wir müssen alle sterben, sagt einer resigniert. Gut, man kann sich doch in den Tod schicken. Aber wer den Tod wirklich begriffen hat, der kann sich nicht drein schicken. Ich glaube, jeder, der einmal hineingesehen hat, in das Unheimliche des Zerstörens der Todesmacht, der kann sich nicht mehr dreinschicken. Der bäumt sich auf und er ruft, Herr, wie kannst du das nur zulassen? Der kann nicht in ein Grab hinstehen und sagen, still schläft der Sänger. Der weiß, hier ist mehr geschehen als ein Schlaf. Hier ist zerbrochen und vernichtet. Hier ist kaputt gemacht und zerstört. Keine Liebe reicht mehr hinüber. Manchmal meine ich, nur Christen hätten eine Ahnung vom wirklichen Sterben. Wir haben ja an diesen Passionstagen viel darüber gesprochen. Der Tod ist die Gerichtshand Gottes. Ich möchte den Tod nicht groß machen. Es wäre das Verkehrteste einer Predigt, was man tun könnte. Der Tod redet bei uns allen für sich selber. Gehen Sie hinaus auf die Straßen, wo gestorben wird. Gehen Sie hinein in die Kliniken. Ich brauche nicht den Tod verherrlichen. Der Tod macht sich selber groß. Und er beweist sich an jedem Menschen. Aber das Furchtbare des Sterbens ist, dass er alles auslöscht, was wir arbeiten. Alles Große, was wir schaffen. Wir haben am Karfreitag davon gesprochen. Und wer um diese Macht des Todes weiß, der steht am Ostermorgen da, kopflos und verzweifelt wie diese Frauen. Der überlegt sich nicht mal mehr, wie alles weitergehen soll. Der weiß keinen Weg mehr. Wer willst uns den Stein von des Grabes Tür? Liebe Frauen, das hätte euch ja auch zu Hause überlegen können und einen Mann mitnehmen. Aber so ist man in der Trauer, wenn man diese Todesmacht erfahren hat. Man begreift die Welt nimmer. Man begreift sich selber nimmer. Wie viele von euch haben wir schon gesagt, mein Leben hat seinen Sinn verloren, seitdem ein Mann tot ist. Und die Wunde des toten Kindes und all dessen, was auf uns liegt. Und solchen Menschen wird bezeugt, durch Zeugen der Auferstehung, Jesus lebt. Und das ist nicht nur ein symbolisches Bild, sondern da geht es um die Wirklichkeit meines Lebens. Dieser Jesus hat doch meine ganze Sünde, mein Todesleben getragen. Dieser Tod und dieses Sterben Jesu, das war ja nicht bloß eben ein Sterben, wie wir sterben, sondern er hat doch meine ganze Todverfallenheit auf sich geladen, mein nichtiges Leben. Und ich habe meine ganze Schuld auf ihn gelegt. Und das ist mir jetzt so wichtig, ob das Gericht Gottes noch auf diesem Jesus liegt. Und als er am Ostermorgen dieses Grab sprengt, heißt das, die Gerichtshand Gottes ist weggerissen. Es gibt nicht nur Strafen und Heimsuchen, nicht nur Zerbrechen und Vernichten in dieser Welt, sondern es gibt Leben durch Jesus. Neues Leben. Dieses nichtige Todesleben, entschuldigen Sie, dass ich so abstrakt rede, der Zeitungsschreiber wird spötteln und sagen, Sie reden nur abstrakt, Sie reden nur in Ihrem engen Zirkel. Die Schuld meines Lebens ist eine Sprache, die nicht nur mein enger Zirkel versteht. Und jeder, der sein Gewissen kennt, der weiß, was Schuld ist. Die Schuld meines Lebens, die liegt auf mir und die kann keiner wegdiskutieren. Und wenn ich die auf Jesus lege, dann ist mir das so wichtig, ob die Schuld weggenommen wird, ob sie ausgeräumt ist, ob sie weggetragen ist. Wir sahen jetzt in unserem Seniorendienstag diesen alten Film aus der Diakonie noch einmal, des anderen Last. Und da wird erzählt, wie ein schwachsinniger Junge in seinem Dorf gehänselt wird von seinen Altersgenossen, die gesund sind und wie sie mit Steinen nach ihm werfen. Und da gab es so einen Zusammenstoß und die Diakonisse kam dazu und sie müssen ihre Steine dort an einer Stelle am Fluss wegwerfen, auf einen Haufen. Da kommt die Diakonisse und sagt, wie könnt ihr denn auf den Steine werfen? Und die sorgt dann dafür, dass dieser Junge in ein Heim kommt. Und wie der dann in den nächsten Ferien nach Hause kommt, und ein Junge ihn abholt, kommen sie an dieser Stelle vorbei, wo noch die Steine liegen. Und da steht die Dorfjugend und da will dieses kranke Kind nicht mehr weitergehen. Die Steine liegen noch im Weg. Sehen Sie, das weiß ich noch ganz genau, ich kann da nicht vorbei. Und bis die Jungen da hingehen und einen Stein um den anderen in den Fluss werfen. Jedes Wort von der Versöhnung Gottes kann ich nicht fassen. Ich weiß doch aus meinem Gewissen, was mich anklagt vor Gott. Die alten Dinge, die kommen doch in der Nacht wieder über mich. Ich sehe doch mein Versäumtes und all meine Schuld wieder vor mir aufstehen. Ich muss wissen, ist das ausgeräumt? Die Auferstehung Jesu ist das Wort, das meine Sünde weggetragen ist, dass der Tod keine Macht mehr hat, dass die Versöhnung gilt. Und deshalb ist auch der Tod in seiner leibhaften Gestalt für mich nichts mehr, was mich ängstigen kann, weil Jesus leibhaftig meine Schuld in den Tod hineingetragen hat. Das ist das Zeugnis der Auferstehungsboten, die in die Welt hinauseilen und das der Welt verkündigen. Das Grab ist leer, Jesus lebt, er hat den Tod bezwungen, leibhaftig. Und die Versöhnung mit Gott gilt für uns. Das Grab kann seine Beute nicht halten. Wenn ihr eure Blumen aufs Grab legt, wisst, das Grab kann seine Beute nicht halten. Es ist nur ein vorläufiges Sterben. Für die, die in Jesus Christus sind, hat der Tod keine Macht mehr. Ein zweites, der Auferstandene lebt unter uns. Ich muss noch mal ganz theoretisch werden. Sie können es nachher praktisch übertragen. An was kommen die meisten Christen um? Was ist die größte Gefahr für alle Menschen in der Welt? Sie sagen die Sünde, Sünde. Ja, was ist die schlimmste Sünde? Wenn man seine Eltern nicht ehrt, wenn man Ehebruch macht. Ja, was ist die schlimmste Sünde? Die schlimmste Sünde ist, dass man Jesus, den Auferstandenen, nicht annimmt im Glauben. Der Teufel hat ein raffiniertes Mittel, um uns von Jesus wegzutreiben. Und dieses Mittel heißt Frömmigkeit. Stellen Sie sich mal vor, Menschen kommen in die Hölle, weil sie nicht zu Jesus finden, weil sie in der Frömmigkeit gefangen sind. Also da kann der Teufel uns ein ganz raffiniertes Mittel empfehlen und sagen, bete. Und er betet einer Tag und Nacht fort. Und er kommt nicht zu Jesus. Und er setzt nicht sein ganzes Vertrauen auf den Auferstandenen. Und er geht verloren. Oder? Da liest einer Tag und Nacht fromme Bücher. Es gibt ja bei uns manche, wenn die aufgeweckt sind von der Predigt, fangen sie an, wie die Wilden, irgendwie fromme Bücher zu lesen. Eins nach dem anderen. Das ist nicht echt. Die Frömmigkeit ist doch nicht. Der Apostel Paulus sagt, ich achte alles für Schaden, sogar mein Gesetzeseifer, dass er sogar das Gesetz der Bibel wörtlich hält. Das ist ein Schaden, ein Hindernis. Der Paulus hat sogar mal den ganz gefährlichen Satz aufgestellt, dass verruchte Leute im Glauben einen großen Vorsprung hätten vor bürgerlichen Leuten, weil sie die Gnade Jesu leichter annehmen, weil sie sich leichter im Vertrauen auf diesen auferstandenen Jesus verlassen. Ich achte alles für Schaden, auf dass ich Christus gewinne, auf dass ich die Kraft der Auferstehung in meinem Leben habe. Es war dem Paulus so wichtig, dass er diesen auferstandenen Jesus jetzt in seinem Leben wirken lassen kann. Sie haben längst begriffen, was ich meine, wenn ich sage, dass Beten gefährlich sein kann. Wenn unser Schreien im Gebet nicht allein darauf ruht, Jesus, komm du in mein Leben, werde du stärker als ich. Ich muss das so klar sagen, weil ich glaube, da liegt bei uns allen ein Hemmnis, dass wir meinen, ich möchte mich anstrengen, dass wir aus der Predigt weggehen und sagen, ich will mich ganz neu bemühen, ein guter Mensch zu werden. Denn Sie, dieser ganze Traktat dort in der Zeitung, der schließt ja auch damit, Auferstehung Jesu, was da mit Jesus los war, ist eine riskante Sache. Aber Hauptsache, die Gemeinde lebt das. Wir können uns nur in Scham beugen vor dem lebendigen Herrn. Was leben wir als Gemeinde? Sehen Sie, das ist ja so blamabel. Wo ist denn Liebe unter uns? Wo ist denn Wahrheit? Wo ist denn heute in der Kirche Leben? Wer will denn da so demonstrieren und sagen wir? Und auf die bisschen guten Taten, ach, schweigen wir doch lieber, da beschämt uns doch jeder Nichtchrist mehr. Der Paulus sagt, das Geheimnis eines Lebens, das wirklich neu geworden ist, liegt dort, wo ein Mensch sich öffnet für den Auferstandenen, wo er sagt, Jesus, komm du in mein Leben. Das ist Bekehrung, das ist wahre Buße, das ist neues Leben. Der Paulus hat überall, wo er als Zeuge der Auferstehung hinkam, das immer wieder vertreten. Und er schreibt mal im 2. Timotheusbrief eine kleine Geschichte, eine Episode, die sich bei ihm zugetragen hat, wie er auch in der Gefangenschaft war, um dieses Zeugnisses vom Auferstandenen willen. Es war ja eine Herausforderung für diese griechische Welt der Schönheit und der guten Tat, als Paulus vom gekreuzigten Jesus verkündigte, der lebt. Und kein Wunder, dass man auch ihn eingesperrt hat und zur Verantwortung zog. Und dann heißt es, sie verließen mich alle. Sogar die Brüder waren nimmer da. Wie schwer war das für den Paulus? Er hat nicht einen Freund mehr, der zu ihm stand. Ach, wissen Sie, das mit der Gemeinde Jesu ist immer eine schandbare Sache. Da kann man nie viel Staat machen. Aber dann sagte er, es sei ihnen nicht zugerechnet. Der Herr aber stand mir bei. Ich habe das in so vielen Augenblicken erlebt. In der Verzweiflung, dort wo ich keine Hoffnung mehr hatte, wo ich meinte, es gäbe keine Zuflucht irgendwo mehr. Ja, sag mal, ich dachte schon, wir müssten unser Leben aufgeben. Wir wären am Rand des Todes. Das geschah, dass wir unsere Hoffnung nicht auf uns selber setzen, sondern auf den, der Tote auferweckt. Das ganze Leben des Paulus war ein Existieren am Rand des Lebens, am Tod, am physischen ausgelöscht werden. Und sagt, da exerziere ich täglich diesen Glauben, dieses Einüben in den, ja, im Blick auf diesen auferstandenen Herrn, der lebt, mein Herr. Deshalb haben diese Engel dort die Frauen hingewiesen, schaut nicht hier aufs Grab, Jesus lebt. Geht dorthin, wo ihr ihn begegnet. Der Auferstandene lebt unter uns, das war der zweite Punkt. Also das erste war, das Grab kann seine Beute nicht halten. Das zweite war, der Auferstandene lebt unter uns. Drittens, er will Zeugen haben. Das waren keine kleinen Buben, die das weitererzählt haben, Jesus lebt. Das waren Männer und zuerst sogar Frauen, die das nicht fassen konnten. Der Petrus hat, so wie es eben Männer machen, zuerst spontan ausgerufen, wie ihm erzählt wurde, Jesus ist auferstanden, hat er gesagt, Weibergeschichten. Wir dachten, das wären Märlein. Das ist nicht neu, wenn heute welche sagen, das seien Legenden. Das hat schon der Petrus behauptet, bis ihn Jesus überführt hat. Und wir brauchen diese nicht zensieren, wie sie dumme Schuljungen wären. Wem diese Botschaft verschlossen ist, der gehe dran vorüber und bete sich selber an und die vergängliche Materie dieser Welt. Die Zeugen der Auferstehung reden davon, dass Jesus Christus lebt mitten in unserer Welt. Und jetzt geht es darum, dass wir in dieser Welt den Menschen, die oft enttäuscht sind, mutlos werden von den Erfahrungen in dieser sichtbaren Welt, in der sie leben, diese neue Wirklichkeit des Auferstandenen zu bezeugen. Einer dieser russischen Erzbischöfe, die erschossen wurden einst in der russischen Revolution, hat dem Hinrichtungskommando nur noch den Satz zugerufen, lebt wohl ihr Toten, ich gehe zum Leben. Dann hat er sich erschießen lassen, lautlos. Das ist Zeugnis. Das ist das Zeugnis, das die Welt sprengt heute. Oder zum Schluss ein ganz alltägliches Beispiel. Wir hatten einen Onkel, der württembergischer Pastor war und den wir ein wenig oft bespöttelt haben, weil er so ein enormes Pathos hatte. Er erzählte immer von einem Jesuitenkloster, das in ihrer Nähe war, so richtig pathetisch, in einer tiefen, sonoren Stimme. Das haben wir als Kinder immer nachgeäfft. Und als unsere Großmutter so schwer krebskrank im Sterben lag, als schon der ganze Kiefer durchfressen war, da kam er noch zu Besuch. Und wir standen als Kleinkinder ein wenig spötteln da an diesem Sterbebett, was er nun pathetisch hier daherbeten wird. Ich werde das nie vergessen, wie über diesem ja schon den Verwesungsgeruch tragenden Leib dieser Mann als Zeuge der Auferstehung das gesagt hat, was ich zum ersten Mal ihm abgenommen habe, dass er das erlebt hat. Lebt Christus, was bin ich betrübt? Ich weiß, dass er mich herzlich liebt. Wenn mir gleich alle Welt stürb ab, genug, dass ich Christus bei mir hat. Wie tief Kreuz, Trübsal oder Pein, mein Jesus greift allmächtig drein, reißt mich heraus mit seiner Hand, wer mich will halten, wird zu Schand. Sag das in der Welt. Die Menschen warten darauf. Bezeugt das mit eurem ganzen Leben. Amen.